Nach langer, langer Zeit haben wir in der aktuellen Folge endlich wieder einmal einen Fachmann zu Gast. Dr. Andreas Kästner ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin. Genau der richtige Mann also, wenn es um die Fragen geht, die nach der letzten Folge mit Lasse Priester noch offen geblieben sind. Denn Andreas hat nach seinem Studium an der Sportmedizin der Uniklinik Freiburg promoviert und danach unter anderem in der Sportmedizin der Uni Heidelberg und der Uni Saarbrücken gearbeitet. Außerdem ist er Teamarzt beim Specialized Factory Racing Team und, wie du am Titelbild erkennen kannst, dem Triathlon nicht abgeneigt. Aber das ist noch nicht alles. Denn darüber hinaus kennt er auch noch Lasses Genesungsverlauf relativ gut. Was uns jedoch am allermeisten beeindruckt hat, war, dass Andreas unsere Fragen mit einem unglaublichen Wissensschatz präzise und auf den Punkt beantwortet hat. Dich erwartet also eine Folge mit allen wichtigen Infos rund um ein gesundes Herz, das du definitiv für den Triathlon brauchst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Hallo und herzlich willkommen, Andreas. Super, dass du dir hier Zeit für unseren Podcast nimmst.
Guten Morgen, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Du hast ja jetzt Medizin studiert und bist Kardiologe. Warum hast du dich genau für dieses Gebiet entschieden? Was fasziniert dich denn so am Herzen?
Ich habe, als ich Medizin studiert habe, eigentlich schon sehr früh gewusst, dass ich gerne in der Sportmedizin arbeiten möchte. Es gibt in Deutschland aber keinen Facharzt für Sportmedizin, sondern es gibt entweder die Möglichkeit, über den orthopädischen Weg sich der Sportmedizin zu nähern oder in diesem Bereich dann als Sportmediziner zu arbeiten, oder internistisch. Und in Deutschland ist traditionell die universitäre Sportmedizin internistisch geprägt, historisch bedingt schon. Und so habe ich dann auch ich wollte an einer Uniklinik zunächst arbeiten, der Sportmedizin, habe in Heidelberg begonnen und da dann eben entsprechend auch die internistische Ausbildung begonnen und habe dann gemerkt, dass das Herz sicherlich das zentrale Organ ist, das in der Sportmedizin eine große Rolle spielt, das mich dann auch am meisten interessiert. Und habe deswegen dann mich entschieden, den Facharzt zur Kardiologie abzuschließen.
Mhm. Okay. Das heißt, es gab für dich auch immer schon so die Verbindung zum Sport, weil du selber auch Sportler warst oder
ich
bist?
Ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht auf Hobby-Ebene und habe mich vor allem sehr für Sport interessiert, ohne dass ich je die Möglichkeit gehabt hätte, so in Spitzenregionen, also selbst in Spitzenregionen aktiv zu sein, aber trotzdem habe ich immer sehr gerne und sehr viel Sport gemacht und mich dafür immer sehr interessiert und begeistert. Und ja, kann schon sagen, dass ich eigentlich mit Beginn des Studiums schon da den Blick drauf geworfen habe und schon von Anfang an mich auch bemüht habe, in dem Gebiet mich weiterzubilden und da eben auch immer mit dabei zu sein.
Mhm. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was für Sportarten jetzt dabei waren. War das immer Triathlon? Wir haben auf jeden Fall Bilder gesehen von dir auf dem Zeitfahrrad.
Ich habe als Kind und Jugendlicher das, was ich auch allen empfehlen würde, sehr vieles Verschiedenes gemacht. Also von Spielsportarten, von Fußball zu Einzelsportarten, vor allem Leichtathletik und auch Schwimmen. Und bei mir in der Gegend, aus der ich komme, da würde ich sagen, da war damals Triathlon nicht existent, beziehungsweise eine komplette Exotensportart. Also das war nichts, was man in den Verein gehen konnte und dann in der Gruppe ausüben konnte. Ich habe aber schon sehr früh, schon als die ersten großen deutschen Erfolge auf Hawaii waren, das halt verfolgt und mitbekommen, als man noch diese ganz verwackelten Motorradbilder nur gesehen hat. Nicht vergleichbar mit heute. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Ohne dass ich jetzt sagen kann, dass das damals dann so ein Traum war, da selbst mal dabei zu sein. Das war eher so die Faszination dieser Sportart. Und ja, das
Und
war eher
dann
so die Attraktion.
hast du einfach, obwohl es eigentlich nicht, wahrscheinlich in Deutschland kaum jemand gemacht hat, angefangen zu schwimmen, Fahrradfahren und zu laufen.
Ja, ich habe tatsächlich meinen ersten Triathlon, da war ich glaube ich 14, den ich gemacht habe, den habe ich auf einem ganz normalen Stadtrad gemacht. Habe noch nie vorher die Kombination hintereinander schwimmen, Radfahren, Laufen durchgezogen, sondern der Wettkampf war tatsächlich die Premiere.
Okay.
Und wollte einfach mal schauen, was da passiert, wie sich das so anfühlt.
Und seitdem bist du nicht mehr weggekommen davon.
Immer mal wieder mit Pausen. Ja, was beruflich und privat eben, waren mal andere Dinge im Vordergrund. Also
Ja.
es gab auch immer größere Pausen, aber schon immer, zumindest im Training, war ich immer mit dabei.
Okay, ja, wir haben ein bisschen recherchiert. Ich habe tatsächlich meinen ersten Triathlon beim Breisgau-Triathlon gemacht. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und da habe ich dich gefunden. Also ich weiß nicht, ob du da öfter gestartet bist, aber du hast auf jeden Fall mal deine Altersklasse gewonnen und bist über die Mitteldistanz 16. geworden. Und wer den Wettkampf kennt, das ist nicht flach da. Also da muss man, darf man immer schön Höhenmeter mit einplanen und manchmal gibt es auch so ein paar Kilometer ohne Schatten, aber mit viel Sonne. Ich glaube, der ist immer im August. Ist das auch so ein bisschen einer deiner Heimwettkämpfe? Warst du da öfters?
Ich habe da zwei, dreimal mitgemacht und tatsächlich das erste Mal nach einer längeren Pause, also ich glaube, ich nach 10 Jahren Pause zum ersten Mal wieder einen Triathlon gemacht habe. Und das war eine ganz spontane Aktion, dass wir uns da angemeldet haben und mitgemacht. So war es bei mir bei Wettkämpfen ganz oft, ohne dass ich das jetzt empfehlen würde. Aber es war oft so, dass man gesagt hat, wir machen einfach mal mit und schauen halt, was passiert, ohne uns vorher so allzu große Gedanken zu machen, ob
Ja.
von der Vorbereitung jetzt alles optimal war. Und so war es da auch. Ich bin auch im Breisgau auch immer mit einem ganz normalen Rennrad gestartet, hatte da kein Zeitfahrrad oder ähnliches, um den Aufwand möglichst gering zu halten. Und du hast Hitze und hügelig angesprochen. Das sind beides Dinge, die mir sehr entgegenkommen. Insofern ist das
Okay.
sicherlich ein Wettkampf, der mir eher liegt. Und ich habe da, ich glaube, 3, 4 Mal habe ich mitgemacht, ja.
Ja, weil der, also, das ist auch ein Wettkampf, da braucht man, glaube ich, kein Triathlonrad. Jedenfalls bergauf hat man sonst immer gute Chancen, die anderen zu überholen, wenn man ein normales Rad hat. Und das, was du sagst, so dieses Spontane, also für alle, die Andreas noch nicht kennen, Andreas wohnt in der Nähe von Freiburg. Das heißt, es ist bis nach Riegel, wo dieser Wettkampf stattfindet, auch nicht allzu weit. Da gab es regelmäßig auch Leute, die sind mit dem Fahrrad zum Wettkampf gefahren, sind dann dort gestartet und mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Und das war so meine ersten Eindrücke so von der Triathlon-Community.
Ja, das ging bei mir damals nicht, weil zumindest als ich gestartet bin, war es so, dass man das Rad am Tag vorher abgegeben hat. Das heißt, man musste wieder heimkommen. Aber ich bin auch mit dem Rad hingefahren und habe mich damit heimleben lassen und auch danach im Wettkampf eben heimgefahren. Aber das ist auch das Schöne an so Heimwettkämpfen. Und ich glaube, das Tolle an diesen Veranstaltungen ist auch, dass die Hürde, da mal sich anzumelden, einfach mal mitzumachen, doch sehr, sehr gering ist. Das ist für die meisten gut zu schaffen. Wenn es dann noch ohne große Anfahrtswege ist, sind das sehr, sehr schöne Wettkämpfe. Und gleichzeitig, und das ist ja auch das Faszinierende in der Sportart, gab es da ja auch immer sehr prominente Sieger, also wirklich auch so aus der Spitze, regelmäßig, die da mitgemacht haben, das als Trainingswettkampf vielleicht gesehen haben, aber trotzdem ist ja toll, wenn dann auf einmal jemand neben einem im Stadtfeld steht, den man sonst aus Zeitung oder Rundfunk kennt und oder aus Fernsehbildern kennt. Und die dann den gleichen Wettkampf absolvieren. Und auch das gibt es bei den kleineren Wettkämpfen, dass da wirklich Top-Leute auch am Start sind.
Ja, das ist
Ja.
uns auch schon passiert. Lotte hat schon Profis unter der Dusche getroffen. Also da muss man manchmal ein bisschen auch die Augen offen halten, weil man auch gar nicht damit rechnet, dass sie bei so kleineren Veranstaltungen sind. Jetzt haben wir ein bisschen auf deiner Webseite natürlich auch geguckt und da ist ein Bild aus Hawaii da. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war am Anfang nicht das Ziel, da hinzukommen, aber von mir jetzt die Frage, warst du trotzdem auf Hawaii mal mit dabei?
Nein, war ich noch nicht. Ich stelle mir auch selbst immer wieder die Frage, ob ich das wirklich mal wollte, also ernsthaft angehen
Ja.
wollte. Und auf der einen Seite schlummert der Traum schon in mir und ich würde schon, oder denke schon, ja, das wäre toll, das mal zu machen. Auf der anderen Seite scheut mich da doch der Aufwand, sowohl was man halt in Vorbereitung investieren muss, um da realistisch dann auch eine Chance zu haben, sich dafür zu qualifizieren.
Gerade
Und dann
mittlerweile,
natürlich,
ja.
ja, und dann auch der Aufwand selbst dort teilzunehmen, das wird ja doch immer komplizierter und umfangreicher. Insofern bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also es wäre schön, wenn es klappt, aber wenn es nicht klappt, ist es auch, geht die Welt für mich nicht unter.
Ja, wir sagen immer, je älter man wird, umso eher klappt es dann auch. Also die Altersklassen werden, also die nicht mehr ganz so mit dem neuen Regelwerk, aber man hat ja, wenn man älter wird und dran bleibt, schon immer eher die Chance, auch mal hinzukommen.
Ja, wobei ich euch auch sagen kann, ich bin ja etwas älter als ihr. Mit dem Alter kommen natürlich auch die Wehwehchen, werden mehr und es ist auch, es wird immer schwieriger, da gesund auch durchzukommen.
Ja. Ich glaube, Gesundheit ist ein gutes Stichwort.
Absolut, ja. Wir haben ja letzte Woche auch mit Lasse gesprochen und du kennst Lasse Priester persönlich. Du warst ja auch in seine Behandlung nach dem Herzinfarkt mit involviert. Deswegen wollten wir dich ja auch so gerne ins Interview bekommen, damit du uns vielleicht auch noch mal ein bisschen Hintergründe erklären kannst und ja, vielleicht auch eine Erklärung liefern dafür, wie sowas überhaupt passieren kann. Lasse ist ein junger Sportler, fit mit 28, Herzinfarkt. Wie kommt sowas?
Ja, vielen Dank für diese Einstiegsfrage, an der ich schon mal gleich komplett scheitern werde. Weil eine richtig gute, einfache Erklärung, wie das dazu kommt, die gibt es nicht. Das kann ich euch leider nicht liefern. Das ist natürlich eine Frage, die sich Lasse gestellt hat und sicherlich immer noch stellt, die wir uns stellen. Und wir können da keine befriedigende Antwort drauf geben. Letztlich muss man sagen, sowas, was Lasse passiert ist, also sprich, dass man in jungen Jahren tatsächlich einen Herzinfarkt bekommt, das ist zum Glück extrem selten, ist aber halt nicht ausgeschlossen. Auch da gelten die üblichen Risikofaktoren, die das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, sprich Rauchen, Übergewicht, hoher Blutdruck, Bewegungsmangel, Fettstoffwechselstörung. Das sind das natürlich alles Punkte, die auf Lasse nicht zutreffen. Und wir sehen auch da wieder, wir sprechen von Risikofaktoren. Aber Risikofaktoren heißen ja nur, dass sie eben die Wahrscheinlichkeiten des Risikos erhöhen. Das heißt nicht, dass ich ohne Risikofaktoren von solchen Erkrankungen komplett geschützt bin. Also mit anderen Worten, ich verstehe die Frage sehr, sehr gut. Das ist eine Frage, die uns auch umtreibt. Ich kann leider keine wirklich befriedigende Antwort darauf geben. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht die eine einfache Erklärung und Ursache, sondern das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die dann dazu führen, dass halt in dem Moment X genau das passiert, was selten ist, aber halt uns alle treffen kann.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tragischer Fall, aber Lasse sagt selbst, er hatte Glück im Unglück, beziehungsweise es ist nochmal gut gegangen. Er hat ja aber auch relativ viel Trubel noch gehabt nach dem Wettkampf, in dem das passiert ist und war lange noch unterwegs, paar Wochen auf anderen Wettkämpfen und hat sich erst danach wirklich durchchecken lassen, als er wieder in Deutschland war. Vielleicht kannst du eine Einschätzung dazu geben, ob das so ein typischer Weg ist, dass Menschen halt irgendwie Symptome haben, die sie nicht deuten können und dann erst Wochen oder vielleicht Monate später merken, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Ich lasse mich jetzt mal untersuchen. Passiert es öfter?
Genau, also typisch würde ich nicht sagen, weil das letztlich ja immer Einzelfälle sind und zum Glück seltener Fälle, aber es sind Fälle, die doch immer mal vorkommen. Und wenn du jetzt fragst, passiert das öfter? Ich sehe das in meiner Praxis leider durchaus immer mal wieder. Wenn wir jetzt mal von dem Fall Lasse und vom absoluten Spitzen- und Profisport weggehen, wo mir das häufig begegnet ist im Amateurbereich, dass da dann Menschen kommen, bei denen man dann eben eine Erkrankung auch mal einen Herzinfarkt feststellen, der zurückliegt länger. Und da ist es fast immer so, dass die schon sagen, naja, ich hatte vor 6 Wochen mal, hatte ich einen Trainingslauf und ich bin dann nach 2 Kilometer umgedreht, weil mir es nicht gut ging. Und dann ging es aber die nächsten Tage wieder ein bisschen besser. Also wenn man dann mal so retrospektiv zurück in die Vergangenheit geht und fragt, was so in der Vorgeschichte war, ist es fast immer so, dass es irgendwelche Ereignisse gab, die schon da im Zusammenhang zu bringen sind, die aber anders interpretiert wurden. Und das ist vielleicht auch so ein ganz wichtiger Punkt und auch mein Appell, das ernst zu nehmen. Also ich kann mal ein ganz, vielleicht schon ein exemplarisches Beispiel da bringen dazu, was mir jetzt so in den Kopf kommt. Das war ein Mann, ein sehr ambitionierter Marathonläufer, hat auch mal Triathlon gemacht, aber vor allem als Marathonläufer sehr ambitioniert. Und da hat mir die Frau dann erzählt, das war so 4, 5 Wochen vorher, da ist er losgelaufen, wollte seine Trainingsrunde absolvieren und war eine Viertelstunde später wieder da. Und da hat sie gesagt, das gab es noch nie. Also das ist für ihn komplett untypisch. Das ist einer, der dann mal sagt, heute lief es richtig schlecht, aber der das immer durchzieht, ne? Wo man schon sagen würde, oft wäre es sinnvoller, auch mal dann Pause zu machen. Aber er ist genau vom Typ das Gegenteil gewesen, der es immer gut durchgezogen hat, egal wie es war, egal wie das Wetter war, wie die Bedingungen waren. Und für sie war das, sie konnte es nicht verstehen, dass der auf einmal wieder da stand nach einer Viertelstunde. Und hat ihn dann bedrängt, hat gesagt, das ist doch nicht normal, da muss irgendwas sein und lass dich mal untersuchen. Und er hat dann für sich irgendwelche Erklärungen gefunden, warum das jetzt gerade so, er hat schlecht geschlafen, er hatte viel Stress, er hatte vielleicht einen Infekt, der gerade jetzt aufzieht oder sich nicht wohlgefühlt. So hat für sich so ein Erklärungsmodell gefunden. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass er dann erst so auch so 5, 6 Wochen später sich hat untersuchen lassen und wir dann auch feststellen mussten, dass davor in dieser Zeit eben zurückliegender Infarkt war mit einer entsprechenden Schädigung. Und das ist vielleicht so die wichtigste Botschaft und Erkenntnis daraus, wenn man selbst merkt, irgendwas ist anders als sonst, irgendwas stimmt nicht, das ernst nehmen und lieber einmal zu viel dann auch abklären lassen, als das Ganze so sich selbst zu erklären mit irgendwelchen Begründungen, die durchaus möglich sein können, aber vielleicht auch nicht. Und da lieber auf Nummer sicher zu gehen.
Mhm. Ja. Also zu den Tipps für die Age-Grouper kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal, oder das wollen wir gerne nochmal ein bisschen stärker beleuchten. Aber kannst du eine Zahl ungefähr nennen, wie häufig sowas auftritt? Du sagst ja, es ist sehr selten.
Wir haben eigentlich nur Zahlen zum plötzlichen Herztod im Sport. Und auch da variieren die Zahlen sehr stark. Also sind ungefähr breit, die Inzidenz wird angegeben so mit 3 pro 100.000. In den meisten Studien, in manchen Studien ist es 20, in manchen Studien ist es 0,5, also eine relativ große Range. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Zahl insgesamt gering ist. Und je seltener ein Ereignis, desto schwieriger ist es auch, eine genaue Zahl dann letztlich zu bekommen. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Erfassung gar nicht so ganz einfach ist. Ich habe selbst mal im Register zum plötzlichen Herztod mitarbeiten dürfen und habe da viel daraus gelernt, wie schwierig es ist, eine seriöse Erfassung dieser Zahlen zu erhalten. Da gibt es keinen guten Weg, keinen einfachen Weg, das zu erfassen. Und das macht eben die genaue Benennung einer Zahl relativ schwer.
Ich finde jetzt auch interessant, was du erzählst. Wenn wir jetzt mal das Beispiel, also den Hobbysportler, den du gerade genannt hast und jetzt auch Lasse, das sind ja dann in dem Fall auch sehr oft Leute, die nicht in dem Moment, wo es ihnen schlecht geht, quasi den Notarzt rufen. Lässt sich da im Nachhinein noch feststellen oder also du kannst es wahrscheinlich für deine Patienten oder nur für deine Patienten genau sagen, lässt sich dann noch feststellen, jetzt zum Beispiel dieser Hobbysportler oder jetzt vielleicht auch bei Lasse, ist der Herzinfarkt passiert, jetzt bei Lasse zum Beispiel beim Schwimmen oder bei dem Hobbyläufer beim Laufen? Oder war da vorher schon ein Ereignis, wo man sagen kann, okay, das war ein Tag davor und das Laufen oder der Sport war nur so anstrengend, weil eben das kurz nach einem Herzinfarkt war? Kann man das irgendwie einschätzen?
Das kann man von den Untersuchungen so genau nicht sagen. Man kann dann eben nur feststellen, dass das ein älteres Ereignis war und auch schon zeitlich das etwas eingrenzen, in welchem Zeitraum das stattgefunden haben muss. Und dann ist es natürlich die Klinik, die einem dann halt sagt oder mutmaßen lässt, wann genau das passiert ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch genau zu dem Zeitpunkt war, ist schon extrem hoch. Ganz einfach deswegen, wir müssen uns ja vorstellen, in dem Moment, wenn ich wirklich einen Herzinfarkt habe, dann habe ich eine akute Minderdurchblutung, eine Minderversorgung des Herzmuskels. Und das macht einen sogenannten Ischämie-Schmerz. Also einen ganz unangenehmen Druckgefühl, Schmerzgefühl. Das kann aber auch, kann sich anders auswirken. Es kann ja einfach so ein Engegefühl sein oder eben, dass die Luftnot im Vordergrund steht. Aber irgendwas ist akut da, irgendwelche Beschwerden. Und deswegen ist es immer dann so ein Zusammenspiel auf der einen Seite von den Untersuchungsbefunden, die einem sagen, da ist ein zurück- oder ein stattgehabtes Ereignis, das in der Vergangenheit liegt und vielleicht ein paar Wochen zurückliegt oder in manchen Fällen auch noch länger. Und dann eben die Anamnese, das Gespräch, wann vielleicht Beschwerden aufgetreten sind, das bringt man dann zusammen.
Okay, also ja, ist natürlich, gerade wenn es auch länger her ist, schwer Das genau zu sagen, aber gerade wenn man jetzt einen stressigen Alltag hat oder bei Triathleten, also wir reden ja nicht nur über Triathleten, aber das sind ja schon oft oder gerne Leute, die irgendwie in Führungspositionen unterwegs sind und dann weiß man ja nicht, ob es vielleicht der Herzinfarkt auf der Arbeit war oder hätte sein können. Aber so ganz grundsätzlich, welche Problematiken oder Symptome im Zusammenhang mit dem Herz, also jetzt auch ein Stück weg vielleicht vom Herzinfarkt, sollten wir als Sportler auf dem Schirm haben?
Da würde ich mal unterscheiden zwischen akuten Problemen, die auftreten können, und Problemen, die wir durchaus sehen, die sich langfristig ergeben können. Also akut ist natürlich ein Herzinfarkt dazu zu benennen, aber auch jetzt, was Sportler immer wieder beschäftigt, ist das Risiko und die Gefahr einer Herzmuskelentzündung. Das ist sicherlich eine große Rolle spielt, wenn wir vielleicht noch kurz darauf eingehen, was da zu beachten ist. Und andere Probleme, die sich eher langfristig ergeben. Wir haben in den letzten Jahren auch einiges gelernt, dass Sport, manche sagen auch zu viel Sport, das würde ich mal in Frage stellen, aber das ist zumindest eine Hypothese, auch möglicherweise über lange Sicht zu Schäden am Herzen führen kann. Wofür es relativ klare Belege gibt, das betrifft überwiegend Männer, ist das Risiko für Vorflimmern. Also Vorflimmern ist eine Rhythmusstörung, die ganz viele Menschen bekommen, die jetzt auch nicht per se gefährlich ist. Also auch mit Vorflimmern kann man leben. Beziehungsweise es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auch dann zu behandeln. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Vorflimmern auftritt, scheint bei intensiven, langjährigen Ausdauersport, zumindest bei Männern, sich zu erhöhen. Da gibt es immer wieder Berichte. Es war jetzt gerade letztes Jahr eine neue Studie von Ruderern, ich glaube aus Australien, die alle so, also Spitzenruderer, die man dann verfolgt hat nach ihrer Karriere. Und auch da hat sich das gezeigt, was andere Studien vorher auch schon angedeutet haben, dass das Risiko sich deutlich erhöht. Es gab in den letzten Jahren auch Berichte, dass sehr langjähriger Ausdauersport zu einem erhöhten Risiko für Verkalkung an den Herzkranzgefäßen führen kann und auch zur Umbildung des Herzmuskels selbst, zur sogenannten fibrillären Umbildung. Da gibt es noch viel Diskussionsbedarf, da ist auch noch viele, sind viele Fragen offen. Aber zumindest sind das Hinweise, die uns zeigen, dass es sich durchaus lohnt und wichtig ist, Menschen, die gesund leben, die viel Sport machen, trotzdem da zu betreuen und zu begleiten und darauf zu achten. Nicht sagen, nur weil jemand fit und leistungsfähig ist, wird er nicht sein. Das ist zu einfach.
Ganz kurz zu diesen Studien, kann man das sagen, ob andere Faktoren damit reinspielen? Weil, also, wenn nicht jeder, der jetzt auch wirklich ambitioniert Ausdauersport betreibt, lebt ja abseits des Sports gesund.
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ist auch das genau das, was diskutiert wird. Und das versucht man natürlich. Das Problem ist immer, solche Daten in diesen Studien, die ich jetzt angesprochen habe, die sind meistens retrospektiv erhoben. Das heißt, man muss einmal rückblickend fragen, wie viel Sport haben die Menschen in den letzten 10, 15 Jahren gemacht, um die Belastung abzuschätzen zu können, und genauso auch die Risikofaktoren. Da ist auch vieles kritisch diskutiert. In manchen Studien wurden zum Beispiel Menschen, die geraucht haben, nicht ausgeschlossen. Ich persönlich hätte das gemacht von vornherein, weil das natürlich immer ein großer Störfaktor ist. Was tatsächlich aber sich so ein bisschen rauskristallisiert als eigenständiger Faktor ist, wenn Bluthochdruck bestand oder möglicherweise bestand. Also oft ist es ja so, dass es relativ spät erst entdeckt wird, gerade wenn jemand nicht den typischen Habitus hat, also wenn jemand sportlich schlank ist, da denken viele nicht an Bluthochdruck. Und dann ist es, das erlebe ich auch in meiner Praxis häufig, dass die Menschen dann schon sagen, naja, beim Arzt ist der Blutdruck immer hoch. Und wenn ich dann frage, ja, wie ist er denn sonst? Und dann kommt als Antwort, ja, weiß ich nicht, weil sonst messe ich ja nicht. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass ich auch 10 Jahre hohen Blutdruck habe. Das merke ich ja nicht, tut ja nicht weh. Und wenn ich dann viel Sport mache in der Kombination, das begünstigt sicherlich auch Schäden am Herzen über lange Sicht. Und das sind Dinge, die sich dann im Nachhinein, wenn ich dann eben rausfinden möchte, wie lange bestand denn jetzt der hohe Blutdruck, wenn er denn mal festgestellt ist. Das lässt sich im Nachhinein oft nicht mehr sagen. Natürlich spielen dann auch die angesprochenen Fettstoffwechselstörungen, wo es einen erheblichen genetischen Einfluss einfach auch gibt, spielen eine große Rolle. Auch das ist nicht immer sauber getrennt, als wenn man geschaut hat, wer das bekommt, weil es ja die Frage war. Aber das sind sicherlich Dinge, die man noch viel stärker beachten müsste. Für mich ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt, dass wir eben darauf achten, also auch schauen, wenn jemand gesund ist, fit ist, viel Sport macht, dass da die zum Beispiel eben die Fettstoffwechselmarker, ob die in Ordnung sind oder ob es da deutliche Abweichungen gibt. Und ein weiterer Faktor, der aus meiner Sicht als Reserve noch unterschätzt ist, ist die Versorgung, die Ernährung. Nicht jeder, der meint, er würde sich gut und gesund ernähren, macht das auch. Und da lohnt es auch zumindest mal in den Bereichen zu schauen, ob da wirklich die Versorgung optimal ist und das auch, was wir untersuchen können, auch zu untersuchen und gegebenenfalls dann auch zu verbessern.
Ja, das sind natürlich immer alles viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und gerade bei der Ernährung haben wir ja auch gerade jetzt eine Reihe von Podcast-Folgen gemacht. Ist ja nicht immer klar, was ist denn wirklich gesund. So, jeder hat dann ein bisschen andere Interpretation. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, dass du sagst, Männer sind da scheinbar besonders gefährdet. Wir haben das ja auch in den letzten Jahren verfolgt, dass es immer wieder Berichte gab über Herzstillstand bei Marathons, bei Triathlon oder auch Schwimmveranstaltungen. Und meistens waren Männer betroffen. Für mich persönlich stellt sich dann oftmals auch die Frage, ob es einfach daran liegt, dass mehr Männer Sport treiben und deswegen mehr Fälle auftreten oder ob es da auch irgendwie eine physiologische Grundlage gibt. Also, dass man sagen kann, Männer haben, keine Ahnung, sowieso halt dickere Kranzgefäße oder was auch immer und daher kommt dann das Risiko oder ist es einfach noch nicht ganz geklärt?
Beides spielt da sicherlich eine Rolle. Also es ist zum einen natürlich so, dass die Fallzahlen von Männern, die jetzt an Triathlon-Veranstaltungen, Marathon-Veranstaltungen teilnehmen, deutlich höher ist. Das heißt, Männer machen nicht nur mehr Sport, sondern auch mehr Wettkampfsport. Und natürlich ist es immer ein besonderes Risiko, wenn man im Wettkampf vielleicht über Grenzen geht oder ja, sich besonders ausbelastet. Plus, was vielleicht auch noch hinzukommt, auch das kennen wir alle, wenn ich mich jetzt für eine Ironman-Veranstaltung angemeldet habe und dafür sehr viel Geld ausgegeben habe und dann vorher krank bin, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich trotzdem, auch wenn ich weiß, es ist vielleicht jetzt unvernünftig, das Training durchziehe, den Wettkampf durchziehe, wird etwas höher sein. Und da sind Männer sicherlich, jetzt ganz pauschal gesagt, etwas mehr gefährdet als Frauen. Der zweite Punkt ist, es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass einfach Männerherzen da empfindlicher sind, also dass einfach da mehr Veränderungen, negative Veränderungen stattfinden, das Risiko, dass dann da etwas passiert, etwas höher ist. Man muss aber einschränkend dazu sagen, und das ist ja ähnlich auch wie beim Herzinfarkt, das gilt erstmal bis zur Menopause, wo die weiblichen Geschlechtshormone das Frauenherz, ich will nicht sagen schützen, aber zumindest das Risiko etwas reduzieren. In der Menopause und danach dreht sich vieles um. Auch da wieder in verschiedene Richtungen. Zum einen ist es so, dass dann die Symptome, die bei Frauen auftreten, zumindest sagen es einige Studien, häufiger atypisch sind, also nicht so die klassischen Symptome, die man schnell erkennt. Dann spielt es sicherlich eine Rolle, dass da nochmal so eine Verzerrung ist, dass wenn ein Mann zum Arzt geht mit Beschwerden, dass dann eher direkt an ein Herzproblem gedacht wird und schnell die Abklärung erfolgt. Und wenn eine Frau kommt, weil man denkt, das ist ja eh unwahrscheinlicher, dass auch dann ja, nicht so ernst genommen wird oder die Abklärung nicht so schnell dann durchgeführt wird. Das ist sicherlich ein Problem und ein Fehler. Und nach der Menopause generell holen Frauen im Risiko leider auf. Also da scheint sich das dann wieder etwas umzudrehen. Nun ist es natürlich so, dass für die meisten Menschen die Zeit, in der man vielleicht ambitioniert Wettkampfsport macht und sehr, sehr viel trainiert, sich eher so im Alter, ich sage jetzt mal so zwischen 20 und 50 abspielt. Das ist sicherlich ein Punkt, aber trotzdem ist es dann so, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, es lohnt sich nicht, auf Frauen da zu achten, das jetzt mal so überspitzt zu formulieren, sondern natürlich können bei Frauen auch die Probleme auftreten. Und erst recht dann nach der Menopause. Aber das Risiko scheint bei Männern deutlich höher zu sein, insbesondere was Herzinfarkt beim Sport, bei Belastung nach einem plötzlichen Herztod angeht.
Okay, spannend. Ja.
Ganz kurz, also für mich als Laie ist da immer so ein bisschen das Argument, Männer sind einfach auch unvernünftiger. was wir jetzt für den Sport beschreiben, trifft es allgemein zu, dass Männer da auch grundsätzlich mehr betroffen sind als Frauen?
Ich würde das so rein von meinem Gefühl, meiner Erfahrung würde ich dir recht geben. Ich finde es immer schwierig mit so pauschalen Einschätzungen. Ja. Das wird der Sache meistens nicht gerecht, weil es dann doch sehr individuelle Unterschiede gibt.
Ja.
Aber ganz pauschal trifft es sicherlich zu. Ich will vielleicht mal ein anderes Beispiel geben. Wir wissen, das Risiko, dass während Belastung, bei intensiver Belastung etwas passiert, sprich Herzinfarkt oder auch ein plötzlicher Herztodesfall. Das lässt sich reduzieren, wenn ich meine Belastung auf mehrere Einheiten die Woche verteile. Also es gibt eine sehr gut gemachte Studie, die über, ich glaube, 12 Jahre prospektiv, also man startet jetzt mit der Studie und verfolgt über die Zeit die Ereignisse, das ist immer methodisch wertvoller, geschaut hat, wer einen plötzlichen Herztod, einen Herzinfarkt bei Belastung bekommt. Und das waren vor allem die, die sich selten belastet haben. Also die, für mich ist immer so das Paradebeispiel, ist der Altherrenfußballer, der Weekend Warrior, der einmal am Wochenende Vollgas gibt, ja, aber das Training unter der Woche ausfallen lässt.
Ja.
Das ist derjenige, der das höchste Risiko in sich trägt, oft noch mit Begleitrisiken vergesellschaftet, dass da etwas passiert. Und da gebe ich dir recht, das erlebe ich fast nur bei Männern. Also das kommt, muss ich lange drüber nachdenken, bis mir meine Frau erzählt hat, ich spiele einmal die Woche einen alternen Fußball oder bei Damen gibt es ja nichts Äquivalentes, aber ich mache einmal die Woche noch eine Belastung, wo ich mich hochintensiv ausbelaste und anstrenge und der Rest der Woche mache ich nichts. Das kenne ich tatsächlich nur von Männern. Und da wissen wir, das ist das, was das höchste Risiko mit sich bringt. Insofern würde ich dir da schon recht geben, auch wenn es eine sehr pauschale Aussage ist, dass Männer sich da leider oft unvernünftiger verhalten.
Ja, okay. Ja, das fanden wir schon, also da haben wir ja schon vor längerer Zeit mal drüber gesprochen, eben, dass man, ich habe eigentlich noch nie davon gehört, dass bei einem Wettkampf, also bei einem Marathon eine Frau zum Beispiel gestorben wäre. Es gab es jetzt einmal im Triathlon, beim Schwimmen, aber da ist Schwimmen, glaube ich, auch die gefährlichste Sportart einfach, weil im Rahmen des Triathlons, weil ich glaube, da auch das Risiko doppelt so hoch ist wie beim Marathon. Dass man quasi beim Schwimmen stirbt. Also ich glaube, das sind auch irgendwie 1,7 auf 100.000 oder so, aber beim Laufen ist es auf jeden Fall geringer.
Ja, aber mit Männern, Frauen, es hängt sehr von der Ursache ab. Wichtig ist es, dass das Risiko, die häufigste Ursache, bei Menschen ab 35, so muss ich sagen, ist die koronare Herzerkrankung. Also das ist der häufigste Grund, wenn jemand einen plötzlichen Herztodesfall erleidet bei einem sportlichen Ereignis, im Training oder Wettkampf, ist die koronare Herzerkrankung, kann man pauschal sagen, für alle ab 35. Es gibt Studien, die sogar sagen, schon für alle ab 25, aber zumindest ab 35 ist man sich da sicher. Für die Menschen, die jünger sind, also sprich unter 35 oder erst recht unter 25, werden die Ursachen immer vielfältiger. Also da gibt es verschiedenste Ursachen, die da eine Rolle spielen. Und das ist dann auch wieder schwieriger in der Unterscheidung Männer-Frauen, wenn wir dabei bleiben möchten. Durch diese verschiedenen Ursachen, manche Ursachen treten tatsächlich bei Männern häufiger auf, andere Ursachen sind vermutlich genauso häufig bei Männern wie bei Frauen. Mhm. Die sind nur so selten, dass eben die Zahlen insgesamt sehr gering sind.
Ja.
Aber zum Beispiel irgendwelche Rhythmusstörungen, die auftreten können, das können angeborene Veränderungen in der Erregungsausbreitung, Rückbildung sein am Herzen, die treten genauso auch bei Frauen auf. Nur das sind zum Glück sehr seltene Ereignisse. Mhm. Das darf einen aber nicht eine falsche Sicherheit bringen. Genauso gilt es auch für die Herzmuskelentzündung. Auch das kann natürlich genauso, also da sind Frauen nicht weniger gefährdet als Männer. Und auch das kann im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen. Also dann darf ich nicht für mich als Frau den Schluss ziehen, nur weil weniger plötzliche Herztodesfälle im Sport auftreten, ist es bei mir egal, wenn ich mit einer Erkältung trainiere oder auch an einem Wettkampf teilnehme. Das wäre sicherlich ein komplett falscher Schluss.
Ja, also Thema Herzmuskelentzündung ist auf jeden Fall, glaube ich, extrem, extrem wichtig, weil viele Leute das mit der Erkältung nicht ganz so ernst nehmen und sagen, ach, ich habe ja bloß einen Schnupfen. Oder es gibt ja sogar auch so Empfehlungen, wenn es oberhalb des Nackens ist, die Symptome, ist es nicht so schlimm. Aber ja, mit dem Sport verteilt man natürlich dann die Viren auch immer weiter. Und dann ist das Herz schneller betroffen.
Ja, ich bin erstmal diese Unterscheidung oberhalb und unterhalb des Lungs finde ich gar nicht so schlecht. Also das ist durchaus was, mit dem man erstmal arbeiten kann. Man muss nur die Frage ehrlich beantworten. Also mit unterhalb des Lungs ist auch schon gemeint, wenn ich zum Beispiel Gliederschmerzen habe. Auch das sind Beschwerden unterhalb des Nackens. Das heißt, wenn ich eine Erkältung habe, einen Infekt, und das kennen wir alle, das Gefühl, man muss nur ehrlich zu sich sein und sagen, ich habe so Gliederschmerzen, ich fühle mich wie gerädert, sonst, dann sind das Beschwerden unterhalb des Nackens und auch entsprechend so zu behandeln. Was anderes ist es, wenn ich nur in Anführungszeichen jetzt noch so einen Reizhusten habe, aber sonst auch das Gefühl kennen wahrscheinlich die meisten, wo man sagt, ich fühle mich eigentlich fit, alles fühlt sich gut an und ich habe nur noch diesen Reizhusten, das ist anders einzuschätzen. Und die Entscheidungen sind durchaus immer schwierig. Das klingt nach so banalen Problemen, die Entscheidungen sind schwierig. Das Problem aus meiner Sicht ist ein bisschen, wenn ich jetzt aus Ärzte-Mediziner-Sicht das betrachte, kann ich gar nicht vorsichtig genug sein. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und ist erkältet und ich sage dem jetzt 2 Wochen keinen Sport, dann mache ich ja nichts falsch. Also ja. Für mich.
Ja.
Das Problem ist natürlich, da ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich selbst auch so ein bisschen in die Sportlerin-Sicht versetzen kann, wo ich mir selbst die Frage stelle, ja, wie würde ich mich denn verhalten? Umgekehrt, also wenn ich jetzt nicht in der Rolle des Mediziners dastehe, sondern mich in die Rolle des Gegenübers versetze. Und da weiß ich auch, wenn mir jetzt der Arzt sagen würde, hier 2 Wochen keinen Sport und nach 3 Tagen geht es mir wieder gut, dann mache ich natürlich Sport, auch wenn mir das so gesagt wurde. Und deswegen bin ich da immer dafür, das sehr eng und sehr offen und transparent zu kommunizieren und auch zu sagen, wenn ich dir sage, die nächsten 3 Tage bitte überhaupt nichts machen, dann verlasse ich mich drauf, dass es dann auch so ist. Und gleichzeitig gewähre ich oder versichere ich dir, dass ich schon den Wunsch, möglichst früh wieder einzusteigen, sehe und das begleite und auch darin dann eben nicht zu übervorsichtig bin und nur, weil ich vielleicht selbst mich absichern möchte, dir sage, mach auf keinen Fall die nächsten 2 Wochen irgendwas, egal wie der Verlauf ist. Das ist mitunter aber schwierig und es wird immer schwieriger, je dringlicher das Ganze ist, also sprich, wenn man sich zum Spitzensport bewegt, wo vielleicht ein großes Ereignis ansteht und der Druck extrem groß ist, da jetzt möglichst schnell wieder die Form zu erhalten oder ins Training einzusteigen oder auch im Wettkampf teilzunehmen. Und da ist es ganz klar so, je höher die Dringlichkeit ist und je schwieriger auch die Entscheidung ist, desto mehr Aufwand muss ich dann auch betreiben, um diese Diagnostik abzusichern. Also sprich, dann ist es wirklich notwendig, halt in kurzen Abständen immer wieder Blutuntersuchungen zu machen, ein EKG möglicherweise zu schreiben, im Herzultraschall zu schauen, ob es irgendwo einen kleinen Guss gibt, eine Veränderung gibt. Das ist natürlich dann ein großer, großer Aufwand. Aber wenn ich sage, ich habe den Druck und es geht wirklich um jeden Tag, an dem ich vielleicht wieder einsteigen kann, dann ist das aus meiner Sicht gerechtfertigt. Das lässt sich nur nicht halt auf den kompletten Amateurbereich übertragen. Das ist illusorisch. Und da muss man dann eher auch mal 1-2 Tage vielleicht mehr in Kauf nehmen, wo man sagt, lieber mal noch 1-2 Tage abwarten, auf Nummer sicher gehen und dann wieder einsteigen.
Ja, das war tatsächlich auch ein Punkt und da vielleicht für die Zuhörer auch ein bisschen im Hintergrund wissen, wir haben dich ja kennengelernt über einen Vortrag zu der Diagnostik bei Lasse vom BBTV, also vom Verband. Und ich fand da zum Beispiel sehr beeindruckend, dass dann, und das ist ja auch ein Profiverhalten, dass dann so ein Athlet wie der Lasse einfach sagt, okay, ich weiß das jetzt, ich höre sofort auf mit Sport. Also nicht, ich höre auf, mich zu bewegen, aber der hat ja von sich aus, glaube ich, so ziemlich alles gemacht, was er tun konnte, um seine Gesundheit zu schützen. Und da finde ich eben auch einfach so der Gedanke von jedem Hobbyathleten, oder da muss man, wie du auch sagst, ich glaube, es ist einfach immer da wichtig, ehrlich zu sich selber zu sein. Da ist ja auch die Frage, wofür trainiere ich? Also wenn ich jetzt, selbst wenn es ein Ironman ist und das kostet mich alles irgendwie 2000 Euro mit Anreise, Übernachtung und Start und tralala, aber ich habe jetzt nicht die Ambitionen, da irgendwas zu gewinnen und mein Leben damit zu finanzieren, dann stellt sich ja die Frage, was bringt es mir, früher einzusteigen, wenn ich damit gar nichts gewinnen kann, sondern im schlimmsten Fall meine Gesundheit verlieren kann. Und ich glaube, da ist vielen auch gar nicht bewusst, was da wirklich auch passieren kann. Ich meine, das muss nicht. Und wir haben jetzt selber noch nie einen Fall erlebt, aber wir haben vor langen Jahren mal eine Dokumentation gesehen über eine junge Frau, die auch Sport gemacht hat, die war aktiv, die hat aber dann auch immer quasi so pflichtbewusst, ich bin erkältet, aber ich arbeite trotzdem und Training mache ich auch. Das hat bei der dazu geführt, dass sie ein Spenderherz gebraucht hat. Die war mit 19 lag die im Krankenhaus, die konnte nicht mehr alleine aufs Klo gehen, weil ihr Herz das nicht mehr mitgemacht hat. So. Und da ist halt, finde ich, glaube ich, auch immer ganz wichtig zu sehen, selbst welchen Schaden richtet es bei mir jetzt an, wenn ich wirklich mal 2 Wochen nicht trainiere, wie leiden meine Jahresziele darunter und was kann ich da gewinnen?
Ja, ist eine ganz, ganz wichtige und ganz zentrale Frage. Es wäre wünschenswert. Ich glaube, das muss jeder mit sich selbst auch so ein bisschen ausmachen, so im stillen Kämmerlein, wie ehrlich man das zu sich selbst ist, also wie ehrlich man sich da selbst gegenüber ist. Ich stelle die Frage auch immer und frage immer, wenn es um so eine Situation geht, wann kann ich wieder trainieren? Was steht denn an? Was ist denn, wie schlimm wäre es denn jetzt, wenn man jetzt mal eine Woche komplett Pause macht? Wie ist das denn einzuordnen, jetzt auch so im Saisonkontext oder in den weiteren Planungen? Wenn irgendwo das Wort Geld auftaucht, egal in welchem Kontext, da bin ich immer ganz kategorisch und sage, das ist nie ein Argument. Also nur, weil ich jetzt da 2000 Euro für eine Wettkampfreise ausgegeben habe, das ist sehr viel Geld, aber das kann nie das Argument sein, dass ich jetzt entscheide, ob ich jetzt schon früher oder später trainiere oder mich belaste oder nicht. Ja. Das darf nicht die Rolle spielen. Die andere Sache ist, das führt nur jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber das ist ein Punkt, den man sich gerade im Triathlon-Amateursport durchaus stellen muss. Es gibt da natürlich in vielen Bereichen auch durchaus suchtähnliches Verhalten. Also da geht es gar nicht mehr selbst um den Wettkampf oder um die Leistung, sondern das hat sich sozusagen verselbstständigt. Und wenn das wegfällt, dann ist das ein großes Problem. Und gerade bei den Menschen ist es extrem schwierig, da ranzukommen und dann noch eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ich habe das früher, ich habe mal auch in Saarbrücken in der Sportmedizin arbeiten dürfen. Und da ist das Schöne, das ist alles so am Campus. Das ist alles, also da ist die Sportmedizin, das sind die Einrichtungen, die Krafträume, da ist die Laufbahn, sogar eine Leichtathletikhalle, die Schwimmhalle, also wirklich so für Triathleten. Perfekte Bedingungen, kann man sagen. Deswegen ist auch ein großer Stützpunkt. Und auch da habe ich das leider immer mal wieder gesehen, dass morgens jemand da war in der Sprechstunde, dem man dann gesagt hat, nee, jetzt 3 Tage kein Sport. Und wenn man dann abends von der Arbeit über den Campus drüber ist, hat man auf einmal die gleiche Person auf dem Laufband in ihrem Kraftraum gesehen. Und wenn man dann drüber gesprochen hat, ja, ich mache ja nur ganz locker, also es ist ja nur irgendwie ganz vorsichtig.
Ja.
So. Und das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit.
Ja.
So. Und das gilt für jeden Einzelnen, das gilt, glaube ich, da kann man es alle auch nicht ausnehmen, dass es da wichtig ist, sich ganz streng zu hinterfragen, was selbst so die Motivation ist für einen selbst, was du gerade gesagt hast. Und problematisch wird es dann, wenn eben der Sport, wenn es nicht mehr nur um Sport geht, sondern wenn das Ganze so irgendwo, ich nenne es jetzt mal so suchtähnliches Verhalten annimmt, dann wird es wirklich schwierig. Und dann braucht man häufig auch jemanden von außen, der einem klare Verbote ausspricht, also wirklich kategorisch sagt, du darfst jetzt die nächsten 3 Tage nichts machen, Punkt. Und zwar nichts, gar nichts, auch nicht irgendwie mit 8 km/h auf dem Laufband laufen, sondern einfach mal nichts.
Ja. Der bekannte lockere Zehner, der ja auch in den sozialen Medien immer wieder gepostet wird, wo man sich dann fragt, okay, war das jetzt wirklich so locker? Aber ja, das gehört auf jeden Fall zur Ehrlichkeit dazu, dass man das dann eben auch so richtig einschätzt. Aber ich denke, wir haben jetzt viele Risikofaktoren ganz gut abgeklopft. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was können wir als Triathletinnen und Triathleten konkret tun, um unser Herz zu schützen? Welche Vorsorgeuntersuchungen müssen wir machen? Wie gehen wir dann eben mit dem Thema Erkältung um? Oder vielleicht ist ja auch Sportlerherz irgendwann mal relevant. Was würdest du dazu sagen?
Fangen wir vielleicht mit dem Thema Training an. Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, dass wir uns da gut beraten lassen oder uns auch Unterstützung holen, wie wir trainieren. Hauptfehler ist aus meiner Sicht, dass zu viel zu intensiv trainiert wird. Also dass so das Verhältnis zwischen Grundlage und intensivem Training nicht beachtet wird. Also dass gerade als Anfänger oder auch die, ich sehe immer so 2 Risikogruppen. Das eine sind wirklich die Beginner, die große Unterstützung eigentlich bräuchten und Anleitung bräuchten. Und dann aber auch die ambitionierten Hobbyathleten. Gerade ein Triathlon ist ja der Bereich zwischen ambitioniert und dann fast schon auf Profiniveau trainierend, ist ja eher so fließend.
Ja.
Ohne dass ich aber dann Profibedingungen habe. Und ich glaube, die beiden Gruppen, die brauchen da eine gute Anleitung, Unterstützung, um da im richtigen Bereich sich zu bewegen. Das ist schon mal der eine Punkt. Das andere ist das große Feld der Regeneration, das ernst zu nehmen, darauf zu achten. Es reicht eben nicht, dass ich mein Training tracke und überwache, sondern es ist halt auch immer die Frage, was passiert sonst im Leben, was passiert sonst im Alltag, was passiert im Beruf und das irgendwie im Einklang zu bringen, um da halt die Load nicht zu hoch zu fahren. Bei Regeneration, ganz klar, gehört halt vor allem Schlaf und Ernährung sind die 2 großen Baustellen. Und gerade bei der Ernährung erlebe ich es oft das ist jetzt ein eigenes Feld, das was Sie ja hier jetzt nicht abdecken können, dass die meisten Sportlerinnen und Sportler ja schon von sich denken, dass sie sich gesund ernähren, aber nicht ist immer das, was ich von mir selbst denke, dann in Wirklichkeit auch so und entspricht dem. Es geht schon damit los, auch das kennen wir alle, die im Berufsleben stehen und jetzt viel Sport machen. Ist ja nicht dann so wie bei den Profis, dass man genau sagen kann, ich nehme jetzt die Mahlzeit, die auch noch perfekt zubereitet ist zu mir, dann habe ich das Training, dann habe ich direkt nach dem Training mein erstes Recovery Shake, dann geht die Regeneration los. Und der Alltag ist ja so, dass der Arbeitsalltag da ist und dann steht noch das Training an. Und viele sagen, ja, wenn ich jetzt was esse, dann kann ich danach keine Intervalle mehr laufen, weil das mir schwer im Magen liegt. Also wird die Verpflegung da zurückgestellt, dann wird das Training gemacht, dann kommen andere Dinge dazwischen. Schon daran scheitert es etwas. Und das muss man sich, glaube ich, klar beantworten. Welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich das umsetzen? Und sich danach dann auch richten, wie viel und was man überhaupt machen kann. Also es ist nicht mit dem Training allein getan. Zu den Untersuchungen. Ich persönlich bin der Meinung, dass alle, zumindest ab einem gewissen Alter, wenigstens mal so ab 40, alle, die neu in den Sport einsteigen oder alle, die das auf Wettkampfniveau betreiben. Mit Wettkampfniveau meine ich jetzt nicht, wenn man sich im Freundeskreis einmal an einem Volkstriathlon im Jahr anmeldet und sagt, man macht das mehr oder weniger als Spaß. Das zähle ich da jetzt mal nicht dazu, sondern dann, wenn ich eben sage, ich mache ambitioniert irgendwie strukturiertes Training im Wettkampf, all denjenigen empfehle ich, dass sie sich untersuchen lassen, kardiologisch, sportmedizinisch, wie groß die Intervalle sind. Das kann sicherlich ein bisschen dann davon abhängig machen, wie der Befund ist. Also wenn ich mich da mal habe durchchecken lassen und es ist wirklich alles komplett unauffällig, dann würde ich jetzt nicht sagen, das muss man jährlich wiederholen, sondern meine Empfehlung, Absprache ist eher, meldet euch kurzfristig und frühzeitig, wenn ihr merkt, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas funktioniert nicht oder irgendwas ist anders. Und dafür müssen die Routineabstände, können auch alle 2, 3 Jahre dann sein, diese Untersuchung. Mhm. Der dritte Punkt, den du angesprochen hast mit Erkältungen, ja. Erster Punkt ist dabei, ehrlich sein, also nicht irgendwelche Symptome sich irgendwie schönreden oder anders darstellen. Zweiter Punkt ist klar zu sagen, wenn ich krank bin, das Training wird in dem Moment nichts bringen, sondern im besten Fall nicht schaden, aber bringen wird es nichts. Ja. Und deswegen ist es dann auch sinnvoller, alles dafür zu tun, um schnellstmöglich wieder gesund und fit zu werden, als irgendwie krampfhaft an einem Plan festzuhalten, der sich A nicht umsetzen lässt und B nichts bringen wird. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du kennst jetzt selbst keinen Fall, wo mal was passiert ist. Ich kenne Fälle, es sind zum Glück weniger. Aber ich könnte jetzt aus dem Stegreif, könnte ich 4, 5 Fälle aufzählen von Menschen, die sind tatsächlich auch alles Männer, die auch genau wissen, die sagen, ich hatte da Fieber 2 Tage und am nächsten Tag war ich aber für einen Wettkampf angemeldet und dann bin ich halt gestartet. Und meistens geht es ja gut, zum Glück, aber es geht halt manchmal auch nicht gut. Und da fallen mir aus dem Stegreif einige wirklich tragische Fälle ein, junge Menschen, die dann eine schwere Herzmuskelentzündung bekommen haben, eine auch mit einer Transplantation geendet, die anderen mit wirklich schweren Einschränkungen, also wirklich eine Herzschwäche entwickelt haben, die sich dauerhaft beeinträchtigt. Das sind ganz schlimme Fälle und klar, wenn man das selbst nie so erlebt hat, dann ist das was Abstraktes, dann ist das so eine abstrakte Gefahr, die jetzt nicht so ganz fassbar ist, aber ich kann da nur dran appellieren, das gibt es, das ist was man ernst nehmen muss. Deswegen ist es wichtig, dass ich wirklich in der Phase, wenn eben Allgemeinsymptome bestehen, vor allem wenn Fieber besteht, und mit Fieber meine ich jetzt auch nicht unter dann Medikamenten runtergebügelt, sondern eben ohne Medikamente, wenn ich da Fieber habe, wenn der Ruhepuls, das ist ja das Schöne an Triathleten, dass unheimlich viel getrackt wird bei den meisten, wenn ich sehe, mein Ruhepuls ist 10 Schläge 100, die Herzfrequenzvariabilität hat deutlich abgenommen, wenn das vorliegt, dann ist die Trainingspause zwingend, gerade beim Fieber. Das ist so der härteste der härteste Marker. Und dann auch wichtig, wenn ich Fieber hatte, ich muss fieberfrei sein, wenigstens 3 Tage, bevor ich wieder im Sport einsteige. Und dann ist meine Empfehlung zu schauen, wenn ich dann wieder beginne, wenn dann alles funktioniert, wenn ich sehe, ich erhole mich von Tag zu Tag, ich mache Fortschritte, dann ist es sicherlich nicht so, dass ich bei jedem Infekt zum Arzt gehen muss. Wenn ich aber merke, es geht nicht zurecht oder es ist irgendwie sehr schleppend oder ich trainiere jetzt und am nächsten Tag ist auf einmal habe ich wieder einen wahnsinnigen Rückschlag oder ich trainiere und bei geringster Belastung ist meine Herzfrequenz 20 Schläge höher, als es eigentlich sein sollte, dann bitte frühzeitig kommen und frühzeitig sich anschauen, untersuchen lassen und das ernst nehmen.
Ja.
Und dann muss man wahrscheinlich erst zum Hausarzt gehen, weil es gibt ja auch dieses Hausarztmodell, dass man dann erst danach weiter verwiesen wird oder kann man direkt zum Kardiologen?
Das ist regional unterschiedlich. Das hängt auch, ja, das hängt auch so ein bisschen von der Struktur vor Ort ab. Vieles, das steht und fällt ja auch damit, dass man selbst so ein bisschen sein Netzwerk hat. Und das ist sicherlich ganz wichtig, gerade wenn man jetzt ambitionierter Sport macht, dass man sich da so ein eigenes Netzwerk aufbaut und auch weiß, da ist jemand, der nimmt das ernst, der kennt sich damit aus, dem vertraue ich auch und dann gehe ich dahin. Ob das der Hausarzt ist oder der Kardiologe ist oder eine andere Person, halte ich gar nicht für so entscheidend. Das ist ja letztlich ja nur mal der Name. Viel wichtiger ist, dass ich weiß, der nimmt mich ernst. Da kann ich auch kurzfristig vorbeigehen und kann das offen ansprechen und bekomme dann auch eine klare Empfehlung. Und die Empfehlung kann ja auch sein dann, nee, bevor du jetzt was machst, musst du einmal jetzt zum Kardiologen gehen. Da muss auch ein Herzultraschall gemacht werden. Das kann ja auch dann eine Empfehlung sein, aber die erste Ansprechstelle ist aus meiner Sicht, ist das Entscheidende, dass ich da jemand habe, wo es ein gutes Vertrauensverhältnis gibt und der mich als Sportler dann auch ernst nimmt.
Okay,
Danke.
okay. Das sind auf jeden Fall sehr viele Dinge, aber sehr wichtig. Bei zwei Punkten wollte ich noch kurz nachhaken. Ich habe im Dezember eine sportmedizinische Untersuchung gemacht. Das ist ja so eine Vorsorgeuntersuchung, die teilweise auch notwendig ist, um zum Beispiel in Italien zu starten. Die haben ja vor Jahren eingeführt, dass man nur zum Wettkampf darf, wenn man quasi irgendwie bescheinigen kann, dass man gesund ist. Also wenn ich das natürlich im Dezember mache fürs nächste Jahr, heißt es nicht unbedingt, dass ich wirklich dann auch. Aber es ist ja schon mal ein Stück mehr. Jetzt gibt es die in verschiedenen Abstufungen, wo man bestimmte Dinge checken lassen kann. Sagst du, wenn man so eine Untersuchung macht, sollte man auf jeden Fall auch immer gleich so einen Herzmuskel-Ultraschall mitmachen lassen? Oder reicht da auch erstmal nur ein Belastungs-EKG?
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage und gleichzeitig eine extrem schwierige Frage. Das sehen wir schon daran, wenn man so ein bisschen international schaut, sind die Ansichten dazu extrem heterogen. Italien ist sicherlich das Land, das die höchste Anforderung stellt, die höchste Hürde stellt. Und die Italiener verweisen auch etwas darauf, dass sie sagen, seit sie das verpflichtend eingeführt haben, hat sich die Zahl an plötzlichen Herztodesfällen im Sport halbiert in Italien. Also Italien hat da von vornherein, was sicherlich auch Vorbild für andere Länder, schon relativ viel Forschung betrieben zum plötzlichen Herztod im Sport. Man konnte dann zeigen, seit sie diese verbindlichen Untersuchungen eingeführt haben, die ja auch viel strenger sind als in Deutschland. Also das kennen wir alle in Deutschland, das weiß ich auch noch als Jugendlicher, dass man zum Arzt gegangen und der hat gefragt, bist du fit? Und er sagt ja, und dann hat man die Bescheinigung gehabt, dass man sporttauglich ist. Kennen sicherlich viele, zumindest war es in meiner Jugend so. Das ist in Italien anders. Das ist dann höhere Hürden geknüpft. Ganz anders waren zum Beispiel lange Zeit die Amerikaner, die gesagt haben, wir wollen schon kein Ruhe-EKG haben bei Menschen, die keine Klinik, keine Symptome, keine Familiengeschichte dazu haben, weil wir zu viele falsch positive Befunde. Das heißt, wir haben irgendwelche Auffälligkeiten, die dafür sprechen können, dass was nicht in Ordnung ist, aber auch überhaupt nichts heißen müssen. Und dann zieht es einen ganzen Rattenschwanz an Diagnostik nach sich mit den entsprechenden Kosten, der Verunsicherung und allem, was dazugehört. Und das ist nicht angebracht. Deswegen war in Amerika lange Zeit sogar die Empfehlung, gar nichts zu machen. Immer wieder umstritten ist der Stellenwert, die Bedeutung des Belastungs-EKGs, weil auf der einen Seite gesagt wird, na klar, also es geht ja um Belastung. Das heißt, zu schauen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten auftreten, ist es wichtig, auch eine Belastungsuntersuchung durchzuführen. Auf der anderen Seite hat ein Belastungs-EKG, zumindest für die koronare Herzerkrankung, eine relativ schlechte Sensitivität und Spezifität. Die Begriffe bedeuten, ich kann auf der einen Seite relativ viele, wenig Erkrankungen spezifisch herausfinden, also kann sagen, da ist was. Auf der anderen Seite habe ich relativ häufig auch Befunde, die auffällig sind und dann weiter abgeklärt werden, wo sich aber nichts dahinter verbirgt. Das macht es etwas schwierig im Stellenwert. Ich kann deswegen jetzt nur meine persönliche Ansicht mitteilen. Die deckt sich jetzt nicht mit den allgemeinen Leitlinien, einfach weil es da einfach ja, unterschiedliche Ansichten gibt. Das ist einfach so. Und aus meiner Erfahrung ist mein klarer Appell, wenn ich intensiv Sport mache, wie vorhin gesagt, spätestens ab 40 oder wenn ich das in jüngeren Jahren auf einem höheren Niveau mache, dann würde ich unbedingt raten, dass zumindest einmalig auch ein Herzultraschall gemacht wird. Und ich persönlich mache es auch immer so, dass ich das kombiniere mit einer Belastung, sogenannte Stress-Ultraschall. Weil ich dann der Meinung bin, dann sehe ich am ehesten, das verschafft mir die bestmögliche Sicherheit, dass da alles in Ordnung ist.
Mhm.
Ich kann das, wie gesagt, nicht für alle so pauschal allgemeinern. Es geben die Strukturen in Deutschland auch nicht her. Also es ist nicht so, dass jeder sagen kann, ich möchte das gerne haben. Aber wenn ich nach meiner persönlichen Ansicht gefragt werde, dann halte ich das für sinnvoll.
Ja.
Dazu gehört auch in dem Rahmen, das finde ich auch immer ganz gut, dass man sich halt in gewissen Abständen sieht, auch so ein bisschen den Verlauf besprechen kann, welche Probleme auftreten, weil ich doch immer mal wieder rausfinde dann oder mitbekomme, dass dann Probleme bestehen, die von der jeweiligen Person gar nicht so als Problem, als gravierendes Problem eingeschätzt werden, wo ich aber aus medizinischer Sicht dann sage, doch, das ist durchaus ein Problem, dem man nachgehen sollte. Und das kommt immer mal vor und dann hat es sich schon gelohnt.
Hm.
Und man findet tatsächlich, wenn man das regelmäßig macht, nicht oft, aber immer wieder, man fischt halt dann doch Fälle raus, wo man Veränderungen und auch Erkrankungen sieht, die man, wenn man es frühzeitig dann angeht, positiv beeinflussen und behandeln kann. Und wenn es aber zu spät ist, dann ein Problem ist, das letztlich irreversibel ist.
Ja. Ja, deswegen diese sportmedizinische Untersuchung, soweit ich weiß, kann man bei vielen Krankenkassen alle 2 Jahre bezuschussen lassen. Manche bezuschussen da auch sehr viel. Also im Endeffekt bezahlen sie die Untersuchung komplett. Das heißt, man hat kaum oder gar keine Mehrkosten, kann sich da durchchecken lassen und ist damit eigentlich dann schon auf einer sicheren Seite, oder?
Ja, wenn man die Möglichkeit hat, wenn es das gibt, würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, ganz klar. Aber auch da gilt wieder, ich würde das nicht zu sehr von Kosten abhängig machen. Ich weiß, das klingt immer sehr. Auf der anderen Seite sage ich auch, gerade wenn wir jetzt vom Triathlonsport sprechen, das ist, ich sehe es da oft, dass sehr viel Geld in sehr viele Dinge investiert werden, ausgegeben wird. Und ich glaube, so in der Priorisierung sollte da jetzt die Gesundheit nicht ganz hinten stehen.
Ja.
Da würde ich eher die Frage stellen, ob wirklich jeder Hobbyamateur einen Zeitfahrrad für 15.000 Euro braucht oder ob es da nicht auch mal ein Rad für 2.000, 3.000 Euro für einen Anfang tut. Und dann bleibt noch ein bisschen Budget für die Gesundheit übrig.
Ja. Ich weiß, absolut. Damit kann man manche Menschen aber leider nicht überzeugen, so eine Untersuchung zu machen. Deswegen versuche ich dann auch immer darauf hinzuweisen, dass also da kann man sich das Geld sparen, wenn einem das Fahrrad vielleicht wichtiger ist. Und tut trotzdem was für seine Gesundheit. Ich gebe dir vollkommen recht, absolut, aber das.
Nee, ich habe auch nichts gegen teure Fahrräder. Also, wenn jemand, für jemanden das die Motivation ist, dann eben Sport zu machen und sich daran erfreut, will ich das überhaupt nicht irgendwie negativ bewerten oder in Frage stellen. Auf gar keinen Fall. Und natürlich, deswegen ganz klar, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich da Zugang habe über den Weg, meine Krankenkasse das noch fördert, auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Ja.
Aber nicht, weil ich die Krankenkasse das nur zweimal alle 2 Jahre bezahlt und ich nach einem Jahr aber merke im Training, irgendwas ist nicht richtig.
Ja.
Dann nicht da irgendwie sagen, nur weil jetzt bin ich erst nächstes Jahr wieder dran und jetzt müsste ich das selbst bezahlen.
Ja.
Mache ich das nicht. Das ist sicherlich die falsche Entscheidung.
Selbstverständlich. So, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber manchmal ist es ja schon gut, wenn die mal gemacht wird. So,
ja.
Das ist ja dann schon mal ein Anfang. Den anderen Punkt, den ich noch kurz ansprechen wollte, was viele, glaube ich, auch nicht wissen, wegen der Herzmuskelentzündung, wenn man dann ein Spendeherz bekommt, das ist ja auch sowas, hört sich ja, also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, hört sich ja auch gut an, wenn ich das halt habe, ne? Dann kriege ich ein Spendeherz und dann ist das wieder gut. Wir haben in einem Gespräch auch schon, oder du hast das auch klargestellt, dass man eigentlich eine Erkrankung gegen eine andere tauscht und dass, wenn man jetzt zum Beispiel mit Anfang 30 ein Spendeherz bekommt, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht, um mit diesem Spendeherz 70 zu werden. Also da ist nichts gut, wenn man dann ein Spendeherz bekommt, sondern nur anders, ne?
Ganz auf jeden Fall. Also genauso ist es auch. Das sagen auch immer die Transplanteure. Das ist keine Heilung, sondern man tauscht eine Erkrankung gegen eine andere, und zwar eine chronische Erkrankung, die eine dauerhafte weitere Therapie bedarf. Wir sind sehr, sehr froh, dass es die Möglichkeit gibt, um den Menschen, die in der Situation sind und sonst keine Alternative hätten, da zu helfen. Aber das ist keine Heilung, nach der man einfach so danach sein normales Leben weiterführt. Klar, niemand nimmt das Risiko ja bewusst in Kauf. Das ist ja eher so das Gefühl, ich selbst bin, ich will jetzt nicht sagen, unverwundbar, aber das ist ja eher, man fühlt sich ja sicher, ne, wenn man das macht. Und man rechnet ja nicht damit, dass es einen treffen könnte.
Mhm.
Aber es lohnt sich da ehrlich zu sein, auch hier wieder ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, das Risiko ist so groß, auch wenn wenn das Risiko selten ist, ist gleichzeitig die Konsequenz so hart und so schwer,
ja,
dass ich auch ein geringes Risiko da nicht eingehen darf.
Ja.
Und die, selbst wenn ich eben dann am Ende, wenn das so läuft, dass ich dann schwer erkranke und tatsächlich dann ein Spendeherz bekomme, da liegt, bevor ich das habe, ein riesiger Leidensweg, den man wirklich niemandem wünscht, hinter einem. Das
ja.
ist, ja, das mag man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen, was das mit einem macht, was das bedeutet, auch psychisch. Nicht, das geht ja nicht nur um das Körperliche. Und selbst wenn ich dann das Spendeherz bekomme, bin ich nicht geheilt und habe sozusagen eine neue chronische Erkrankung, die ich mit mir rumtrage, die mich auch erheblich einschränkt und die viel Kraft kostet und die mein Leben komplett auf den Kopf stellt.
Mhm.
Und wenn das auch selten ist, dann ist es trotzdem eben in der Konsequenz so schwerwiegend, dass ich es einfach ernst nehmen muss.
Ja, ich wollte es nur nochmal klarstellen, also oder dass das auch einfach deutlich wird. So. Wir würden gegen Ende hin nochmal kurz zu Lasse zurückkommen, als Beispiel. Er hat ja viel beschrieben in dieser Zeit, also erstmal bei diesem Rennen, wo er plötzlich Probleme hatte und auch im Nachgang. Er sagte irgendwie, ihm wär zum Beispiel heißer, also oder als er aus dem Rennen ausgestiegen wäre, hätte er gemerkt, dass es gar nicht so heiß ist, wie er das eigentlich wahrgenommen hat. Er hat auch berichtet von Kribbeln im Körper. Aber er hat eben auch gesagt, ne, und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit menschlich, dass man sich das erstmal durch das, was einem am logischsten erscheint, erklären möchte. Gibt es da so ein paar Dinge, so ein paar Symptome, wenn man die im Wettkampf erlebt, dann ist es wirklich ein sehr starkes Zeichen, dass man aufhören sollte, dass man zum Sanitäter gehen sollte, weil es kann ja auch sein, dass man zu wenig Energie hat, zu wenig Flüssigkeit und dann sich nicht mehr stark fühlt oder gehen muss oder so. Also es ist gerade bei einer Langdistanz, da kann ja viel passieren, was sich sehr unangenehm anfühlt. Hast du da ein paar Tipps, wo man doch merken kann, okay, das ist jetzt nicht mehr gut?
Grundsätzlich, wenn man, ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück bei so Symptomen, wenn man sich die Frage stellt, ist es zwar vom Herzen, ist es einfach nur in Anführungszeichen eine Verspannung, die mal so ein Stechen macht, das kennen wir ja alle, ich laufe und auf einmal habe ich so ein Stechen im Brustkorb, dann fragt man sich, ist das jetzt mein Herz oder ist das irgendeine Rippe, die so ein bisschen verklemmt ist oder da einfach ja, so Muskuloskeletalverspannungen, die vorliegen. Da hilft es oft zu schauen, ob die Beschwerden sich unter Belastung verstärken. Es geht gar nicht so um das Symptom selbst. Selbst wenn das eben die berühmten Schmerzen im Kiefer oder ausschauenden linken Arm sowas ist, wenn sich das unter Belastung verstärkt und in Ruhe besser wird, das ist immer hochverdächtig. Umgekehrt ist es so, wenn jemand sagt, ich sitze manchmal am Schreibtisch und dann zieht es mir und drückt mich auf die Brust, dann sage ich zu denen schon einfach mal flott mal 20 Kniebeugen machen oder mal die Treppe dreimal hochrennen. Und wenn es dann besser wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vom Herzen ein Problem ist, doch extrem gering. Umgekehrt aber auch, wenn ich dann merke, das verstärkt sich, dann muss ich hellwach sein, das auch ernst nehmen, abklären lassen.
Mhm.
Wenn ich dann sage, wenn ich die Treppe hochgehe, dann wird es stärker und wenn ich stehen bleibe, wird es besser, das ist immer höchst verdächtig. Das ist natürlich nichts in der Wettkampfsituation, weil wir ja da per se natürlich dauerhaft unter Belastung sind. In der Wettkampfsituation haben wir sicherlich die ungünstigsten Voraussetzungen überhaupt, um sowas ernsthaft festzustellen. Zum einen ist die intrinsische Motivation, das durchzuziehen, extrem hoch. Zum anderen stehen wir natürlich alle unter einer hohen Katecholaminausschüttung, haben viele Stresshormone, die uns pushen, auch Cortisolausschüttung, die uns auch so Schmerzen und Beschwerden gar nicht mehr so wahrnehmen lassen. Auch das kennen wir ja alle, dass irgendwas vorher wehgetan, im Wettkampf auf einmal war alles problemlos, danach war es wieder da. Das heißt, der Wettkampfstress hilft uns da nicht, das Ganze zu verschleiern. Mhm. Und dann kommt natürlich die Anstrengung per se hinzu. Also egal, ob das eine Langdistanz ist, eine Mitteldistanz oder auch eine olympische Distanz mit der entsprechenden Intensität, irgendwann wird es ja immer richtig hart und tut weh.
Ja.
Und was ist da noch normal und was ist nicht normal, ist nicht so ganz einfach. Es kommt noch was weiteres hinzu. Wir haben ja vorher mal das Männer-Frauen-Thema angesprochen. Da glaube ich jetzt, dass tatsächlich Frauen mehr gefährdet sind, dass die sich unheimlich quälen können. Also wenn wir jetzt nur an die Bilder von Hawaii letztes Jahr denken, dass man sich so anstrengen kann und so ausbelasten oder auch so quälen kann, dass man überhaupt in so einen Zustand kommt, wo dann im Körper nichts mehr funktioniert. Das zeigt ja schon, was für eine Leidensfähigkeit da ist. Und da glaube ich tatsächlich, dass das ein Punkt ist, dass Frauen dann noch leidensfähiger sind und sich auch noch mehr gefährden dann unter Umständen als Männer. Das ist aber auch eher so mein persönlicher Eindruck. Jetzt aber zu deiner Frage. Ich habe jetzt viel geredet, ohne deine Frage zu beantworten.
Ein bisschen
Auf
schon.
was, auf was können wir achten? Es ist tatsächlich einfach so, wenn wir merken, dass Beschwerden da sind, die uns limitieren, die wir sonst nicht kennen, würde ich das immer ernst nehmen, im Zweifel dann auch aufhören. Ja. Und das ist ein typisches Phänomen ist, wir kennen ja so eine gesunde Anstrengung. Also ein Beispiel, du sitzt auf der Rolle, fährst irgendwie hart in der Walle, du merkst, es ist richtig anstrengend, ich muss richtig schwer atmen und es ist auch muskulär richtig anstrengend, aber es fühlt sich irgendwie in sich stimmig an, weil die Belastung hoch ist. Was anderes ist es, wenn ich auf dem Rad sitze und vielleicht jetzt auf eine Langdistanz ja, eine Intensität habe, die weit davon entfernt ist, jetzt so im Schwellenbereich oder drüber zu sein. Und trotzdem, und auch muskulär denke ich, eigentlich könnte ich muskulär viel mehr. Ich könnte jetzt noch 100 Watt mehr drehen, das wird problemlos gehen. Aber es fühlt sich von der Atmung extrem schwer an. Das ist sowas zum Beispiel, was einfach nicht zueinander passt. Ja, das, da muss man sehr hellhörig sein. Genauso auch, wenn man dann merkt, dass die Herzfrequenz, ohne dass ich jetzt pauschal empfehlen würde, dass man das alles im Wettkampf tracken soll. Manche machen es nicht. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber wenn ich das schon mache und dann sehe, ich fahre eine Wattleistung, wo ich weiß, mein Puls wäre normalerweise bei 140 und das auf einmal bei 180. Mhm. Bitte ernst nehmen und auch entsprechend reagieren. Mhm. Das kann einfach ein Versorgungsproblem sein. Das kann sein, dass ich überhitze. Das kann aber auch was anderes dahinter stecken. Jedenfalls ist es ein Problem, das ich nicht einfach ignorieren kann und sollte.
Ja.
Und jetzt nochmal auf das Beispiel, da, was du angesprochen hast von Lasse. Das ist natürlich extrem schwer. Wir reden hier vom absoluten Spitzensport. Wir reden ja von der Zeit, wo es noch darum ging, sich für Paris zu qualifizieren. Und jetzt hat man in diesem Spitzensport einen Wettkampf. Da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass ich von mir aus sage, ich höre jetzt auf oder ich bin ja da immer vorsichtig.
Ja, klar.
Aber nochmal, wir reden hier über absolute Spitzensportler. Und niemanden von uns, also ich weiß nicht, ob irgendein Spitzensportler zuhört. Ich gehe jetzt nur davon aus. Nein, dann würde ich sagen, wir alle, die wir vielleicht den Sport lieben und gerne Sport machen, vielleicht auch gerne Wettkämpfe machen, für uns gilt es nicht. Und wenn wir in so einer Situation sind, dann bitte, der Wettkampf wird ja auch nicht gut werden. Also warum muss ich das jetzt mit aller Gewalt durchziehen, sondern dann höre ich wirklich auf und gehe einmal auf Nummer sicher.
Mhm. Ja.
Und das ist auch tatsächlich so, wenn man mit den Menschen spricht, die sei es ein Herzinfarkt hatte oder auch, es gibt auch, das ist natürlich ein irrsinniger Begriff, aber es gibt auch den überlebten plötzlichen Herztod, sprich, die hatten einen Kreislaufzusammenbruch, möglicherweise einen Herzstillstand, aber wurden eben wiederbelebt und haben das Ganze überlebt. Und wenn man mit den Menschen spricht, die sagen immer und wirklich immer, es gab vorher Anzeichen. Also sie haben ein typisches Beispiel, ich hatte vorher, das ist noch gar nicht lange her, mit einem gesprochen, ist einen Marathon gelaufen, und 2,35 Kilometer kollabiert, ist erfolgreich wiederbelebt worden. Und der hat mir schon gesagt, ab Kilometer 20, 25 ging es los, wo er gemerkt hat, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Er hat so eine Übelkeit gefühlt, er hat, alles war anstrengend. Und selbst wenn er auf der Verpflegungsstation dann gegangen ist, war es anstrengend und hat sich dann eben da weiter durchgeritten. Und das ist so ganz typisch. Also die Leute berichten immer vorher, war was nicht in Ordnung. Also unser Körper signalisiert uns das schon. Mhm. Und für uns alle Hobby-Amateursportler, bitte, wenn sowas ist, ernst nehmen und dann im Zweifel aufhören. Und das ist kein Zeichen von Stärke, das dann durchzuziehen, und es ist kein Zeichen von Schwäche, dann aufzuhören, sondern es ist einfach nur gut.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, brauchen und können wir uns da jetzt nicht mit Lasse oder anderen in den Sphären vergleichen. Das ist ja was komplett anderes. Wenn ich im Weltklassefeld am Start stehe und da ist der Startschuss und dann geht's los, ja.
Ja, klar, natürlich.
Absolut, ja, das sind nochmal ganz andere Sphären, das wissen wir auf jeden Fall, auch was die Leistung angeht. Aber jetzt haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen, was alles Risikofaktoren sein könnten oder ja, worauf wir achten sollten, was da alles mit reinspielt in mögliche Problematiken mit dem Herzen. Vielleicht können wir es nochmal positiv wenden und uns kurz damit beschäftigen, ob nicht Ausdauersport doch eigentlich ganz gut für unser Herz-Kreislauf-System ist. Also vielleicht, dass wir einen schönen Abschluss haben und am Ende doch ein gutes Gefühl, dass wir so viel Sport treiben.
Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Frage, weil auch mir das ein ganz großes Anliegen ist. Die allermeisten Menschen müssen wir dazu animieren, Sport zu machen und sich zu bewegen.
Ja.
Ich sage auch immer, das Schönste wäre, sich für einen Ironman anmelden und dann vielleicht gar nicht starten. Das wäre immer so das Beste, weil man dann das Training macht, motiviert ist und der Wettkampf selbst, dass der nicht gesund ist. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das hat mit Gesundheit, Sport dann nichts mehr zu tun, aber die Vorbereitung, das Training, die Bewegung, ganz essentiell. auch wenn ich das Thema nicht so sehr mag, aber es war ja die letzten Monate, Jahre, das Longevity, Langlebigkeit, gesund, lang werden.
Ja.
Da ist auch viel Markt dahinter, viel Marketing dahinter, aber eine Sache, die wir nochmal ganz klar gezeigt bekommen haben, wie wichtig einfach die körperliche Fitness und die Aktivität ist. Das ist da dann in der VO2 Max zum Ausdruck gebracht worden, aber letztlich geht es um die Aktivität und den Sport. Mhm. Vielleicht auch da zum Abschluss, bei allem, was es kritisch gibt, bei allem, was es an möglichen Schäden gibt, an plötzlichen Herztod und so weiter, wenn ich zu dem Thema spreche, zitiere ich immer gerne eine Arbeit, die untersucht hat, wie die Lebenserwartung ist. Und da gibt es eine schöne Übersichtsarbeit, die in verschiedenen Sportarten die Lebenserwartung mit der Normalbevölkerung abgeglichen hat. Und die liegt immer deutlich über dem Durchschnitt. Selbst, und das ist ein Punkt, der mich am meisten überrascht hat, selbst bei Tour de France-Fahrern in der Zeit, man muss ja immer in die Vergangenheit schauen, um Lebenserwartungen abschätzen zu können. Wir wissen erst heute, erst in der Zukunft, wie die Lebenserwartung heute ist. Insofern müssen wir dann in die Vergangenheit schauen. Und selbst in der Zeit als Tour de France-Fahrer sicherlich vieles noch viel schlechter gemacht haben als heute, was ihre Gesundheit angeht. Vom Training sicherlich viele Fehler gemacht wurden und die Versorgung bei beiden nicht so gut war. Selbst da war die Lebenserwartung, 5 oder sogar noch mehr Jahre höher als in der Vergleichsbevölkerung. Das trifft praktisch auf alle Sportarten zu. Unabhängig davon wissen wir so viele Sachen, wie Sport auf unsere Gesundheit wirkt, wie Sport aber auch Krankheiten verhindern oder positiv beeinflussen kann, nicht einfach als Gefühl, sondern mit guten Studien belegt. Und daher teile ich das unbedingt. Sport ist primär gesund, Sport ist wichtig. Wir wollen alle alt werden, wir wollen alle gesund alt werden. Die Gesellschaft soll und will gesund alt werden. Und das geht nur über körperliche Aktivität und Fitness. Das ist der einzige Weg.
Mhm. Gut. Und dafür gibt es eben keine Pille und das kann man sich nicht kaufen. Da muss man was für tun.
Ja, dafür darf man was tun. Das ist auch so ein Punkt.
Ja.
Ich finde immer, man muss es richtig empfinden, auch weil ich versuche das auch immer. Es geht ja gar nicht nur um die den Sport lieben und sehr gerne Sport machen, sondern auch um die wirklich so Sport, ich muss jetzt was tun für meine Gesundheit. Man muss es irgendwie schaffen. Der erste Schritt ist, man muss es zur Routine werden lassen. Das geht am Anfang nicht anders, wenn ich das sonst nicht mache, wie Zähne putzen. Und der zweite Schritt ist, man muss erkennen, es ist Zeit für mich. Das ist Zeit, die nur mir gehört. Und da kann ich mit meinen Gedanken machen, was ich will, wie ich das dann umsetze, was anderes. Aber das ist Zeit, die mir gehört. Und das ist letztlich dann, so muss ich es schätzen lernen. Und wenn sich dann noch die Erfolge einstellen, man auch merkt, wie es positiv sich auf einen selbst positiv auswirkt und wie einem das gut tut, dann hat man ohnehin gewonnen. Aber der erste Schritt ist die Routine und der zweite Schritt zu erkennen, ist Zeit für mich.
Also wir sind eigentlich alle auf dem richtigen Weg. Wir müssen nur manchmal einfach ein bisschen die Augen offen halten und schauen, dass alles in Ordnung ist.
Ja, das fasst es sehr schön zusammen.
Super, sehr schön.
Ja. Vielen, vielen Dank. Das war so unglaublich aufschlussreich. Und vor allem hast du viele Dinge auch nochmal extrem gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, da kann jeder Hörer und jede Hörerin was mitnehmen.
Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut.
Ich danke euch. Es hat mich auch sehr gefreut. Von meiner Seite hätte man noch lange weiter plaudern können, aber dann hört wahrscheinlich niemand mehr zu. Aber vielen Dank an euch, ja.
Ja, vielleicht finden wir nochmal irgendwie einen Punkt, irgendwie ein Thema und können dann in der zweiten Folge nochmal ein bisschen plaudern. Da können wir mal schauen, ob sich was ergibt.
Gerne.
Gut, dann dir alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Gerne, euch auch. Schönes Wochenende und viel Spaß beim Sport.
Ja, gleichfalls. Tschüss.
Danke, tschüss.